Triggerwarnung. Im Folgenden werden wahre Verbrechen, unter anderem Mord, Vergewaltigung und Stalking, thematisiert. Bei einigen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist, und skippe diese Folge.
Hallo.
Hallo.
Zu unserer
Halloween
Folge.
Hui. Also ich habe jetzt schon Schiss.
Yay. Wir haben eine Special-Folge.
Ein kleiner Bonus für euch.
Nur für euch.
Wir haben uns gedacht, weil Halloween heute dieses Jahr auf einen Sonntag fällt.
Echt? Haben wir das deswegen gemacht?
Ja, natürlich.
Ich dachte einfach, weil Halloween cool ist.
Nee, weil es auf einen Sonntag fällt. Oh, und dann dachten wir, passt doch.
Yay, wollen wir, soll ich mal kurz anfangen?
Ja, bitte.
Ich erzähle euch ein bisschen was, damit ihr reinkommt. Wir haben heute einiges Gruseliges vorbereitet. Ja, erzähle ich euch ein bisschen was zu der Geschichte von Halloween.
Meinst du, das ist gruselig? Das klang eher so ein bisschen, als wäre es was Witziges.
Das sollte eine gruselige Lache sein. Also Halloween kommt vom All Hallows Eve, also der Abend vor Allerheiligen. Das ist mir auch erst bei der Recherche bewusst geworden, dass am 1.11. Allerheiligen ist und dann...
Ja, macht ja voll Sinn.
Total. Und umfasst alle Volksbräuche, die am Abend vor oder in der Nacht vor Allerheiligen stattfinden. Und der Ursprung liegt im katholischen Irland. Und die irischen Einwanderer haben das dann in die USA getragen, diese Bräuche. Und dann hat sich da in den 90ern die aktuellen Bräuche, die man jetzt so kennt, entwickelt. Sagt man das so? Also verbreitet und dann entwickelt und dann hat sich das von da aus auch in Europa ausgebreitet und natürlich gibt es überall regionale Unterschiede, also nicht jeder schlitzt einen Kürbis zu Halloween, aber...
Ich dachte gerade was anderes. Sag mir so, okay, nee, was will sie jetzt mit aufschlitzen? Gut.
Und in der Encyclopædia Britannica wird das Fest aus dem alten keltischen Bräuchen hergeleitet. Und zwar von dem Fest Samhain, das das Ende des Sommers einleitet und quasi das keltische Neujahrsfest ist. Und die feiern so den Einzug des Viehs in die Ställe und so Sachen. Mhm. Sommerende, das Vieh kommt wieder in die Ställe. Und auch die Seelen der Toten kehren zu ihren Heimen zurück. Ja. Weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Das war sehr leise.
Das waren die Seelen der Toten.
Das waren die Seelen, ja. Und gefeiert wird das mit Freuden, Feuer auf den Hügeln und mit Verkleidungen, um böse Geister zu vertreiben. Es gibt aber inzwischen auch Thesen gegen diese These, die halt sagen, dass sich das nicht von den keltischen Bräuchen entwickelt hat und dass das wenig bis gar nichts mit den heidnischen oder keltischen Gebräuchen zu tun hat. Mhm. Aber das ist halt so dieser allgemeine Wissensstand, Glaube und so. Mhm. Ja, das war zu Halloween. Ich setze mich mal, ich bin bereit für die Fragen.
Ja, ich werde nämlich jetzt, wir machen heute trotzdem das Quiz, haben wir uns gedacht, weil wir eine sehr passende Karte gefunden haben, die spät, also okay, ich brauche eigentlich mich nicht einleiten, weil durch diese Karte wird eigentlich schon eingeleitet, worum es gleich geht. Transsilvanien. In Good Old England liebte man sie gruselige und morbide Schauerromane. Düstere Burgen, verwirrende Vollmonde, größenwahnsinnige Wissenschaftler, Untote, die Menschen töten und aussaugen. Hm. Erstens, er, ein Graf, lebte der Legende nach in Transsilvanien. Wie heißt er und welcher Schriftsteller machte ihn mit seinem Buch, das 1897 erschien, unsterblich?
Wie der wirklich hieß oder wie der Roman hieß?
Wie der Graf. Also es ist ja kein richtiger...
Ach so.
Den gab's ja nicht wirklich.
Ja, ich weiß, aber. Ja, Dracula.
Ja, und wer hat's geschrieben?
Bram. Ich weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht.
Ich glaube, Bram Stoker.
Bram Stoker.
Jetzt habe ich es ja voll erfahren.
Ja, aber
egal, ja. Wie heißt der Preis, der seit 1987 an Horrorschriftsteller verliehen wird und nach unserem Autor benannt wurde? Das weiß ich jetzt auch nicht.
Ich weiß nicht, ich würde raten.
Ja, rate mal.
Bram Stoker Prize?
Fast. Bram Stoker Award.
Oh.
Und hier steht auch noch, unter anderem Stephen King und Joyce Carol Oates wurden damit ausgezeichnet.
Hm. Good to know.
Dritte Frage. Sie schuf ihn, einem Labor erschaffenes menschliches Wesen am Genfer See. Tagelange Regenfälle zwangen ihre Reisegruppe im Haus zu bleiben. So gab es einen Schreibwettbewerb, den sie gewann. Wer ist sie?
Mary Shelley.
Sehr gut. Wie heißt der Schöpfer der Kreatur, deren Geschichte in einem Labor begann?
Vorname weiß ich nicht. Dr. Frankenstein.
Richtig. Wie er mit Vornamen heißt, werde ich gleich noch erzählen.
Ah.
Okay. Und fünftens, das finde ich auch sehr schwer, da kannst du eigentlich auch nur raten, in welcher süddeutschen Stadt befand sich das Labor?
Boah, das habe ich irgendwo, ich habe glaube ich gestern Frankenstein in der Hand gehabt im Laden oder vorgestern Samstag, nicht Sonntag.
Ja.
Und dann stand das da. Ich weiß es leider nicht mehr.
Es ist etwas Prasselndes.
Regensburg?
Ja.
Sehr gut. Etwas Super. Prasselndes. Ah.
Ja, okay. Ich erzähle jetzt ein bisschen zu Gruselklassikern.
Warte, ich mach noch einen Ton.
Oh, das passt sehr gut zu dem ersten Schriftsteller, zu dem ich komme. Und zwar zu Edgar Allan Poe.
Das hat jetzt sehr gut gepasst. Ja. Das war nicht abgesprochen. Mhm,
sehr gut. Edgar Allan Poe ist am 19. Januar 1809 geboren und starb am 7. Oktober 1849. Er war ein US-amerikanischer Schriftsteller und er prägte entscheidend die Gattung der Kurzgeschichte sowie das Genre der Kriminal- und Horror- und Schauerliteratur. Wurde auch als Virtuose des Grauens bezeichnet. Und ich habe ein paar prägende Erzählungen oder Romane und alles aufgeschrieben, damit wir mal ein paar Beispiele haben von ihm.
Soll ich Töne vorbereiten? Falls
du kannst das Töne vorbereiten, wenn du das möchtest. Beispielsweise gab es die Kurzgeschichte Der Untergang des Hauses Ascher. Das ist als ist das gut? Ich hoffe, man hört das immer.
Ich hoffe auch, man.
Das gehört zum Beispiel als, also das wird als Beispielwerk der schwarzen Romantik oft genannt. Dann gibt es er hat einen Roman geschrieben, da habe ich nur den englischen Titel, The Narrative of Arthur Gordon, Pym of Nantucket. Ei. Ja.
Ei.
dann gilt Edgar Allan Poe auch noch als Erfinder, einer der Erfinder der Detektivgeschichte. Und das kann man an seiner Geschichte Doppelmord in der Rumorg. Ich hoffe, das war auch richtig. sehen.
Ist das Französisch?
Ich glaube schon, ja. Oft benutzt Edgar Allan Poe als Motiv oder als Thema den Tod einer schönen Frau.
Ich habe hier keine schöne Frau als Ton.
Kannst du eine Hexe nehmen. und das sieht man zum Beispiel in seinen Erzählungen Morella, Ligeia oder Annabelle Lee. Ligeia habe ich tatsächlich auch schon mal gelesen, ist sehr empfehlenswert. Und er thematisiert auch ziemlich oft lebendig begrabene Personen.
Mhm. Da habe ich letztens, komme ich später zu.
Das ist zum Beispiel auch in diesem Der Untergang des Hauses Ascher, da ist das auch der Fall. Und er hat oft Leute in seinen Geschichten oder Erzählungen, die vom Wahn gepackt sind und die oft dann einfach ohne, also man fragt sich dann, warum sie, also sie wissen etwas und laufen trotzdem ins Verderben. Also sie wissen eigentlich, dass sie ins Verderben rennen, aber
tun es trotzdem
und man fragt sich das immer. Und das ist zum Beispiel bei The Telltale Heart so und bei The Black Cat.
Tut mir leid, die Krähe passt am besten.
Ja, jetzt gleich passt die Krähe nämlich auch nochmal richtig gut.
Ich habe noch eine Krähe.
Er hat auch Lyrik geschrieben, unter anderem zum Beispiel Der Rabe. Und The Bells. Und die zählen zu den ersten bedeutenden Gedichten Amerikas in der Weltliteratur. Und es ist irgendwie ziemlich interessant, also ich meine, wir machen es ja auch gerade, dass er trotz seiner vielfältigen Werke, die er so
verfasst
hat, immer diesen Ruf als Horrorautor hat. Weil er hat ja auch andere Sachen und es geht ja nicht immer nur um Horror.
Ja.
Und das wird ja nicht ganz los. glaube, wir haben noch einen weiteren Gast. Ich glaube, Frankenstein ist hier.
Oh nein.
Ah, nee, Frankenstein. Oh nein.
Oh nein.
Okay, vielleicht. Ich wollte eigentlich sagen, das Monster von Frankenstein.
Ah, jetzt hast du den Fehler gemacht.
Aber vielleicht wissen das ja manche auch gar nicht, dass Frankenstein eigentlich nicht das, die Kreatur
ist. Ich glaube schon, dass es halt so im Umgangssprachlichen auch einfach so drin ist, Frankenstein. Und man denkt direkt an das Monster und nicht an den Doktor.
Genau, also ich komme zu Frankenstein von Mary Shelley geschrieben. Oft auch Frankenstein oder der moderne Prometheus. Und es wurde erstmalig am 1. Januar 1818 anonym veröffentlicht. Es ist eine Mischung aus einem Briefroman und einer klassischen Ich-Erzähl-Situation. Fand ich ziemlich interessant. Ich wusste, ich glaube, irgendwann habe ich das letztens schon mal gelesen, dass das ein Briefroman ist. Wusste ich tatsächlich früher gar nicht.
Hatten wir uns, glaube ich, kurz darüber unterhalten irgendwie, ne?
Ich glaube, in der Brieffolge oder irgendwie sowas. Oder als wir das vorbereitet haben.
Ja.
Frankenstein hatte großen Einfluss auf die Literatur und Populärkultur. Ich glaube, das ist wieder. Und gehört zu den bekanntesten Vertretern des Horror-Genres.
Das macht mir richtig Spaß.
So, ich komme dann jetzt mal zum Inhalt. Ich dachte, ich stelle das dann einfach inhaltlich ein bisschen vor. Es sind eigentlich am Anfang die Briefe Robert Waltons an seine Schwester, der auf einer Entdeckungsreise ist. Der möchte im Nordpol eine Passage entdecken, ist aber gerade eingeschlossen in Eis. Also die kommen halt einfach nicht weiter mit ihrem Buch.
Damals hat es noch geschneit.
Mit ihrem Buch geht's
hier durch, ne?
Mit ihrem Boot, mit ihrem Schiff.
Ich dachte.
Auch gut. Und sie retten dann einen Mann, der schwer krank ebenfalls auf dem Weg nach Norden war. Und dieser Mann ist Viktor Frankenstein.
Ach, Viktor heißt er.
Vicky. Genau. Und Frankenstein beginnt dann dem Retter seine Lebensgeschichte zu erzählen. Genau. Viktor war ziemlich intelligent schon als Kind und ist dann mit 17 nach Ingolstadt gezogen, um dort Naturwissenschaften zu studieren. Und dann entdeckt er auch ziemlich zeitnah das Geheimnis, wie man toten Stoffen ein Leben einhaucht.
Das klang jetzt eher nach Jubel.
Das war der Todesjubel.
Ja.
Er möchte dann ein menschliches Wesen erschaffen und trifft halt alle Vorbereitungen, sammelt alle Materialien zusammen und Apparaturen und schlampt dann aber so ein bisschen bei der Zusammenstellung und ist dann ab dem ersten Atemzug des Wesens von diesem sehr angeekelt. So, muss kurz mal umblättern. Er flieht dann aus dem Labor, weil er halt auch so ein bisschen überfordert ist und trifft seinen Jugendfreund Henry Cleavel. Der will dem aber, also er will eigentlich ihm die Wahrheit nicht offenbaren, doch als sie zurückkommen ins Labor, ist das Wesen verschwunden.
Das ist eine Tür, wie das rausgegangen ist.
Okay. Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. So.
Die Folge wird richtig gruselig, wenn du sie nur am Lachen, ne?
Ich muss jetzt ernst und gruselig bleiben.
Ja.
Irgendwann kommt es zum Tod von Viktors Bruder. Und Viktor ist sich ziemlich sicher, dass das Geschöpf war, was ihn umgebracht hat. Aber das Hausmädchen der Frankensteins wird dazu bezichtigt, weil da irgendwie von dem ein Gegenstand bei ihr gefunden wird, und für schuldig befunden und hingerichtet.
Nee.
Der...
Das war von mir gerade. Nee, echt? Wirklich?
Das ist so gut. Viktor trifft dann auf das Wesen. Das Wesen hat halt sozusagen durch das Tagebuch von Viktor, also der hat sich das genommen aus dem Labor, und dadurch wusste er halt auch, wo die Frankensteins wohnen und sowas.
Mhm.
Und das Wesen hat tatsächlich in der Zeit durch Beobachtung einer Bauernfamilie lesen und sprechen gelernt.
Mhm.
Und hat denen dann halt auch heimlich geholfen.
Mhm.
Aber diese Bauern hatten halt einfach Panik vor dem und haben das dann geschlagen und sind dann vor ihm geflohen.
Aber der wollte nur helfen.
Mhm, genau. Und deswegen hat er sich dann auf den Weg zu seinem Schöpfer gemacht, weil er halt einfach... ja, auch ein bisschen verunsichert war.
Der Arme.
Ja, und dann gibt er auch zu, den Bruder erwürgt zu haben, aber das hat er auch nur gemacht, weil der Bruder hat halt auch geschrien und er wollte die Schreie stoppen und er war halt einfach zu stark und hat deswegen den Bruder umgebracht, ja. Ja, es ist also sozusagen die Ablehnung der Menschen, die eigentlich das Böse in ihm entfachen.
Mhm.
Und er bittet dann Viktor darum, dass er ihm eine Frau erschaffen soll, weil er halt Liebe und Zuneigung möchte.
Er möchte doch nur Liebe und Zuneigung.
Genau, weil er halt hofft, dass von einem Geschöpf, was gleichsam hässlich ist wie er, sozusagen, dass er da Liebe und Zuneigung bekommt. bekommt. Viktor Frankenstein willigt dann ein. Der reist dann gemeinsam mit dem Henry, das war der Jugendfreund, auf eine Insel in der Nähe von Schottland, um dieses Wesen zu erschaffen. Aber er hat dann auf einmal Zweifel, weil er Angst hat, dass das genauso grausam wird oder dass die beiden Kinder zeugen könnten, die dann Menschen bedrohen. Und er zerstört dann das fast fertige Geschöpf vor den Augen von,
oh nein,
von dem
Frankie.
Ja, vor dem Frankie. Vor dem, ich glaube, er wird auch auf der Unhold genannt im Roman, genau. So, dann ist das Geschöpf natürlich wütend.
Natürlich.
Tötet Henry. Ja, Victor flieht dann und reist wieder nach Genf zurück und heiratet dort. Und ja, der Unhold...
Mal zwischendurch eben mal eben.
Ja, der Unhold ermordet dann halt die Braut direkt in der Hochzeitsnacht. Ne?
Ja, das ist dann die Rache, ne?
Ja, und Victor, weil er halt nach dem ganzen Verlust, also der Vater von Victor stirbt dann auch währenddessen auch jetzt, also das Wesen bringt ihn nicht um, aber der stirbt auch. Ja. Und nach diesen ganzen Verlusten macht sich halt Victor dann auf den Weg, das Geschöpf zu töten. Und die Spuren des Geschöpfes führen ihn in die Arktis. Und dann kommen wir halt jetzt wieder sozusagen zu dem, wo wir gestartet haben, wo er auf dem Schiff dann halt gerettet wird sozusagen. Mhm. Victor stirbt dann aber wenige Tage später, also nachdem er das jetzt erzählt hat. Wir sind ja jetzt sozusagen wieder am Anfang.
Ja, es war ein Rückblick.
Genau. Und Frankensteins Kreatur kommt dann an Bord und findet seinen Schöpfer tot. Ja. Aus tiefer Trauer und Abscheu vor sich selbst kehrt die Kreatur auf das Eis zurück und im Feuer eines Scheiterhaufens findet es dann seinen Tod.
Mhm.
Ich fand das irgendwie sehr traurig, als ich das gestern gelesen habe, weil also mir war irgendwie klar, dass das gar nicht so grausam an sich ist, das Monster. Mhm. Also das hatte ich schon mal gehört, aber ich finde das irgendwie traurig, dass theoretisch es ja eigentlich nur was Gutes will und es wirklich ja nur durch die Menschen, die ihn ablehnen, so böse wird. Mhm. Armes kleines Monster. So. Okay, was ist ein wenig gruselig?
Das war auch ein bisschen lauter als gedacht.
Ja, das hört auch gar nicht mehr auf.
Nee.
Aber ist okay. Wir kommen jetzt zum weiteren Roman. Und zwar zu Dracula von Bram Stoker.
Wir sind nicht mehr aufgehört.
Ja, willkommen zu Dracula.
Dracula.
Dracula, auch genannt in Fachkreisen von Bibliomanie. Fachkreisen, unser Fachkreis sind so, wir beide.
Wir sind ein Fachkreis.
Dracula wird es auch gern genannt. Das heißt nicht wirklich so, nicht, dass die Leute denken jetzt, das heißt so.
Das oder Problem wir denken, ist immer, das heißt dass wir so. Immer gerne so Dinge extra falsch aussprechen, also wenn wir untereinander sind. Mhm. Und dass wir immer Angst haben, das in den Podcast mitzunehmen.
Ja,
und jetzt
das
passiert es langsam.
Dracula.
Dracula.
Ja. Dracula ist von. Dracula ist von. Das habe ich wirklich gesagt. Entschuldigung. Dracula ist von 1897 und Graf Dracula, die Hauptperson, ist der berühmteste Vampir der Literaturgeschichte. Es geht um den Rechtsanwalt Jonathan Harker, der nach Siebenbürgen reist, um Graf Dracula zu helfen, die Papiere fertig zu machen, weil Graf Dracula möchte umziehen.
Da gab es doch eine Serie zu. Auf Netflix, glaube ich. Stimmt.
Ich meine, es gibt halt auch ganz viele Verfilmungen.
Ja, es gibt ganz viele,
ne?
Aber ich glaube, das war eine ganz neue. Und
ich glaube, es gibt auch eine ziemlich, ziemlich gute Verfilmung mit Gary Oldman und ich meine, Keanu Reeves spielt da den Rechtsanwalt. Hm. Wenn das jetzt falsch war mit Keanu Reeves, dann tut es mir leid, aber ich glaube, es ist Gary Oldman als Dracula. Genau. Also er möchte nach England ziehen und der Rechtsanwalt soll ihm halt helfen. So, da war ich kurz von Dracula besessen. und dem
soll ich
Rechtsanwalt.
Ich hier Wasser ein?
Nee, das geht schon, danke.
Okay.
Im Schloss fallen dann dem Rechtsanwalt ziemlich unheimliche Dinge auf. Dracula hat nämlich beispielsweise kein Spiegelbild, hat ziemlich blutrote Lippen und sehr lange Zähne.
Sorry, das war schon wieder lauter als gedacht. Habe ich mich kurz mit erschrocken, ne?
Ihn überkommt Todesangst. Und ihnen fallen dann auch, also da passieren so ein paar Dinge dann auch, und ihm fallen in der Gruft des Schlosses auch Holzkisten auf, in denen dann Dracula tagsüber liegt. Diese Kiste von Dracula plus 49 weitere werden auf dem Schiff nach England gebracht, werden auf einem Schiff nach England gebracht. Und Harker gelingt dann irgendwann auch die Flucht. Er muss daraufhin dann einige Wochen ins Krankenhaus nach Budapest. Und in England, derweil, passieren ganz komische Dinge. Eine Freundin der Verlobten Harkers, also nicht die Verlobte selbst, sondern die Freundin davon, die fängt an, Schlaf zu wandeln und hat so Bissmale am Hals. Die kommt dann in eine Klinik und der Arzt ist total überfordert, der kann keine Diagnose stellen und zieht dann den Professor von Helsing zu Rate. Den kennen bestimmt auch viele. Und der erkennt sofort an den Symptomen, okay, das ist Vampirismus. Und der rät dann zur Blutspende, also weil es scheinbar, wenn du Blut spendest, kannst du diesen Prozess aufhalten, dass die zu Vampiren werden. Mhm. Sie wird aber trotzdem zum Vampir.
Ich wüsste auch nicht, warum Blutspenden das aufhalten soll.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, bei Twilight zieht er ihr das Gift wieder raus. Twilight. Das sind so meine,
ach so, du meinst
meine Fachquellen bei Vampirismus.
Ja, ja.
Twilight. Genau. Auch die Verlobte Mina wird von Dracula heimgesucht und hat auch die ersten Anzeichen des Vampirismus. Er kehrt dann, also nicht Dracula, sondern Harker, kehrt irgendwann aus Budapest zurück. Und Van Helsing guckt sich dann auch sein Tagebuch an und sieht dann auf jeden Fall, es als notwendig an, den Fluch Draculas zu beenden. Die suchen den dann in England, das ist aber erstmal vergeblich. Und die, also eine Gruppe, die sich um Van Helsing halt
gebildet hat,
genau, findet Dracula dann unweit seines Schlosses in Transsilvanien. Mhm. Und die töten ihn dann durchs Köpfen, also die schlagen ihm den Kopf ab und durchbohren das Herz mit einem Jagdmesser.
Nicht mit einem Dolch, also mit so einem Holzdolch.
Mhm, dachte ich nämlich auch, aber da stand Jagdmesser. Mhm. Es kommt auch kein Knoblauch, glaube ich, vor. Ich weiß es nicht. Müsste man wahrscheinlich mal lesen, um das zu wissen. Mhm. Es ist eine Mischung aus einem Reise-, Liebes-, Abenteuer- und Schauerroman. Es mischen sich Tagebucheinträge, Mitschriften von Phonographaufnahmen, Briefen und Zeitungsartikeln. Mhm. Fand ich sehr ansprechend.
Ja.
Dachte ich mir, das könnte man sich bestimmt mal reinziehen.
Ja, sollte man. So, das war's mit Büchern.
Naja,
nicht ganz.
Nicht ganz.
Aber wir haben heute noch eine zweite Kategorie in dieser
Halloween-Folge.
Gänsehaut.
Fangen bestimmt auch noch an zu singen heute.
Nein, wir fangen an zu singen, wenn Weihnachten ist.
Ja, okay.
Ja, wir reden jetzt ein bisschen über, jetzt haben wir so Klassiker und ein bisschen die Fiction rangeholt. Mhm. Und jetzt kommen wir zur Non-Fiction, nämlich zu wahren Verbrechen, zur Kategorie True Crime. Faszination True Crime ist ja auch so ein bisschen, passt ja auch ein bisschen in so eine Halloween-Folge, dachten wir. So, weil das auch zu Zeiten mega Hype ist. Eine kleine Fliege.
Das ist keine kleine Fliege.
Nein, das ist Dracula.
Das ist Dracula.
Ja, in Fliegenform.
Oder Dracula.
Genau. Diesen Part haben wir so ein bisschen lockerer gestaltet. Mhm. Wir sind mal gespannt, ob das funktioniert. Wir haben nicht so den roten Faden vorbereitet. Ich lege mal hier meinen kleinen Zettel hin. Ja, und wir bleiben noch bei einem Buch als Tipp, das wir beide gelesen haben und beide super fanden. Das ist nämlich von Michelle McNamara, würde ich sagen. Namara.
Dracula. Entschuldigung, jetzt. Ich halte mich zurück.
Ja.
Vielleicht bin ich einfach besessen, es tut mir leid.
Es ist soweit. Der Titel ist Ich ging in die Dunkelheit, ist ein True Crime Sachtitel und also das Buch fokussiert sich auf die Recherche und die Opfer von dem Golden State Killer. Also es geht gar nicht so groß um den Golden State Killer oder sondern halt eher um Michelles
Recherche,
ja. Besessenheit, sie hat also selber gesagt, sie ist besessen von der Recherche, herauszufinden, wer er ist, beziehungsweise wer er war. Ja. Inzwischen weiß man ja, wer er ist. Der lebt noch, ja.
Ich glaube, der lebt noch, ja.
Ja, weil
der ist schon sehr alt.
75,
jetzt, ne?
Als er verhaftet wurde, ja. Das war.
Dazu kann ich auch eine kleine Anekdote nämlich erzählen. Es war sehr witzig, als ich das Buch gelesen habe. Ja, okay, witzig war es jetzt nicht, aber ich fand es irgendwie sehr, sehr passend. Ich habe das Buch zu Ende gelesen und ich war am Ende total enttäuscht, weil ich irgendwie dachte, okay, jetzt kommt noch raus, wie sie ihn dann.
Wer er ist.
Und dann stand halt nur so ein kurzer Hinweis, also weil damals war der ja schon im Gefängnis, ne?
Ja, und das, also der Hinweis steht auch nur im Taschenbuch, weil als genau, als das Hardcover rauskam, war der noch nicht gefasst.
Ah, ja, stimmt, ja, okay. Da stand halt nur dieser Hinweis, ja, er ist gefasst und sowas, und aber nicht, wie sie ihn gefasst haben.
Ja, am 24. April 2018 wurde der 72-jährige ehemalige Polizist Joseph James DeAngelo festgenommen.
Genau. Und mich hat das total kirre gemacht. Und einen Tag später kam nämlich, ich habe eine Tagesschau-App geguckt und da stand halt einfach, dass er verurteilt wurde. Also ich fand das sehr passend, dass das irgendwie dann einen Tag später passiert ist.
Im August wurde der, August 2020.
Ja.
Der hat nämlich Anfang 2020 gestanden und im August wurde der dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich meine, der Typ ist jetzt schon 75, ne? Der hat sein Leben schon gelebt.
So. Aber trotzdem fand ich
Hat in den Jahren 76 bis 86 in Kalifornien vergewaltigt, ermordet und tyrannisiert.
Mm, ja, weil er hat ja auch gestalkt und sowas.
Ja, ja, der hat ja ganz, ganz lange seine Opfer immer beobachtet, bevor der dann da...
Das fand ich auch, glaube ich, damals im Buch sehr, sehr creepy, ja, die haben wie sie das immer, sie beschreibt das ja, glaube ich, so ein bisschen, ne?
Da muss er gestanden haben und genau, beobachtet haben und so. Ja, ja, genau. Also das Buch, wirkliche Empfehlung für True Crime Fans, die sich halt auch so ein bisschen mit der Recherche so ein bisschen so herausfinden. Ich meine, Cold Cases sind das Schlimmste, was es gibt.
Mhm.
Die, also, dass es so viele Täter gibt, die noch frei rumlaufen, wo man einfach nicht weiß, wer die sind oder wer die waren. Und damals war ja eh der Serienkiller, war Kalifornien die Serienkiller-Hochburg. Mhm. Also in der Zeit war ja so viel, wurde so viel gemordet und irgendwie haben die, das Problem war ja auch, dass die ganzen einzelnen Orte und die Polizisten der Orte nicht miteinander, nicht so eine Datenbank miteinander
das,
hatten.
Da können wir gleich auch nochmal was zu sagen, weil bei Mindhunter war das doch auch ganz lange das Problem.
Ja, dass halt alle immer dann, und das war natürlich für die Täter ganz praktisch, dann bist du halt von A nach B gereist und hast da mal gemordet. Ja, ich ging in die Dunkelheit, wollte ich noch irgendwas sagen.
Du wolltest sagen, warum das so gut ist und warum das so interessant ist.
Ja, wegen der Recherche. die Autorin ist ja gestorben, bevor er...
Boah, das finde ich, das fand ich, als ich das, als mir das damals erzählt ist, dachte ich mir, boah, das ist so ärgerlich.
Der wurde
hat so ihr Leben da drauf.
2 Monate nach ihrem Tod wurde er gefasst. Hm. Sie ist 2 Monate vorher an einer Wechselwirkung von Medikamenten.
Das finde ich auch sehr schwierig, dass sie das nicht erlebt hat irgendwie, weil wirklich, die hat, also die war ja auch, die hat ja auch mit den Polizisten und so zusammengearbeitet.
Ja, ja, die hat mit allen möglichen, die hat auch mit Leuten zusammengearbeitet, die genauso besessen davon waren, herauszufinden. Es hat quasi damit angefangen, dass sie so Manschettenknöpfe gekauft hat, halt ja quasi irgendwo verkauft wurden, quasi eBay-Kleinanzeigen-mäßig, die wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, ob das die jetzt im Endeffekt waren.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, leider.
Die dann quasi bei einer der Opferfamilien geklaut wurden.
Mhm.
So, und dann ging man halt davon aus, dass man da vielleicht noch DNA finden könnte und alles. Ja. Und wie er jetzt im Endeffekt gefunden wurde, ist auch spannend.
Total krass.
Also der wurde halt durch seine DNA, beziehungsweise durch so eine ganz normale Ahnenforschung DNA-Datenbank, wo halt quasi du und ich einfach unsere DNA reinschicken können und gucken können, wo sind unsere Ahnen und so. Und dann haben die halt irgendwie verwandte DNA gefunden, die dann irgendwie von seinem Cousins dritten Grades
so
waren. Und dann hat man das halt weiter und dann
richtig
ist man dann auf den gekommen.
Das musst du dir mal überlegen.
Und der war überrascht, als die Polizei vor seiner Tür stand. Ich meine, wäre ich auch mit 65, 70.
Ja klar, wenn du so lange da durchkommst und du weißt, dass die vielleicht auch gar keine Hinweise haben. Ja. Und dann ist es theoretisch wirklich nur durch so ein...
Nee.
Aber damals, zu der Zeit, wo er gemordet hat, war doch auch DNA noch nicht...
Nee, da war das noch nicht so...
Da gab es das doch noch gar nicht, die DNA-Analyse.
So, das fing da langsam so an.
Das finde ich ja auch so faszinierend, dass das so viel... dass das viel aufgeklärt hat im Nachhinein, weil man vorher einfach keine DNA
Ja, man hat ja auch vorher gedacht, also
konnte.
Der war ja als, also der war ja Golden State Killer, hat Michelle Mac, die hat das ja diesen,
den Namen
geprägt. Der war ja auch als, weiß ich nicht, East Area Rapist, Original Night Stalker und so bekannt. Also der hatte in jedem, der hat ja durchweg Kalifornien gemordet und vergewaltigt und war überall anders genannt, weil man halt nicht davon ausging, dass es
der gleiche war. Ja.
Und durch die DNA konnte man dann irgendwann auch
herausfinden,
dass
es das gleiche war. Das war doch auch das Erste, dass die das zusammengeführt haben.
Ja.
Und da war ja noch gar nicht klar, wer es ist.
Nee.
Und das finde ich auch.
Ja, auf jeden Fall ist es wirklich eine Empfehlung wert. Ich überlege gerade auch, ob ich es nochmal lese.
Mhm. Könnte man eigentlich nochmal. Ich fand es auch sehr gut.
Ja, wahrscheinlich. Damals.
Und ich finde es halt auch total interessant, wie sie auf manche Sachen kommt und wie sie, ja, also so, welchen Hinweisen sie folgt und sowas.
Ja, auch auf Sachen.
Und ich finde halt, auch wenn manche Sachen, also es ist ja jetzt nicht so, dass sie mit, wie bei anderen Serienmördern gibt es ja oft, dass die Geständnisse abgelegt haben über alle ihre Taten und warum und was weiß ich, das gab es ja bei ihm da noch nicht. Oder jetzt mittlerweile gibt es ja das auch nicht. Ja. Aber ich finde das trotzdem gar nicht so schlimm, dass das auch Sachen sind, dass sie nur anführt, was halt bekannt ist über, ja, diese einzelnen.
Genau, sie erzählt ein bisschen, also sie erzählt über die Opfer und die, wie das, wie die Lage der Häuser und so war, mhm, und fährt da auch hin, also die hat da wirklich,
ja,
ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, 5 Jahre hat sie dafür recherchiert, mhm, 5 Jahre und dann 2 Monate vorher, ja, mhm, krass. Vor allem durch so einen Tod, wo man sich denkt, so, ihr Mann, das ist übrigens der hat bei King of Queens gespielt, der Schauspieler. Also jetzt, ja, nicht der Hauptdarsteller, sondern ein anderer. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen.
Komm. Aber ist halt ein bekannter Schauspieler.
Genau, ein bekannter, ne, Schauspieler. Der hat halt auch gesagt, sie war wahrscheinlich so besessen und so neben, mhm, der Spur, dass sie halt aus Versehen.
Krass, ey.
Und sie hatte auch irgendwie einen Herzfehler, der noch nicht erkannt, mhm, war. Und dann, mhm, ist er auch, also, ja, ja.
Und du hattest irgendwie, eben hattest du noch erzählt, das wollten wir erwähnen, dass ihre Seite noch online ist.
Genau, ihr Blog. Genau, sie hat Blogpost darüber immer gemacht und alles, und die ist auch noch online, kann man sich, ja, noch, kann man sich noch geben.
Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes vermerken, dann könnt ihr euch da den,
könnt ihr euch das mal durchlesen,
ziehen, falls euch das interessiert.
Ja.
Ja.
Du hast gerade Mindhunter erwähnt.
Ja, Mindhunter.
Super Serientipp von uns.
Ja, gibt's auf Netflix. Bisher leider nur 2 Staffeln. Fand ich mega gut. Wirklich. Ist auf Grundlage des Buches Mindhunter von John E. Douglas und Mark Olshaker.
John Douglas, bester Mann.
Ja, und das waren sozusagen die, die beim FBI eine Sondereinheit gegründet haben, die sozusagen
das Profiling
quasi. Genau, das Profiling, den Begriff habe ich gerade irgendwie,
ich
gerade irgendwie nicht im Kopf, ich weiß auch nicht warum. Genau, die haben das Profiling halt sozusagen, ja,
entwickelt,
genau. Und darum geht's halt auch bei Mindhunter, wie sich, also bei der Serie jetzt, beim Buch, ich erzähle erst ein bisschen was zur Serie und dann sage ich gleich die Unterschiede zum Buch. In der Serie geht es halt auch so ein bisschen um die Anfänge und wie die das dann alle gemacht haben und so.
Wie die im Keller angefangen haben.
Genau.
Und gar nicht und ernst genommen wurden.
Genau, wie die wirklich auch nicht ernst genommen wurden. Und unter anderem wird bei Mindhunter werden auch verschiedene Serienmörder auch wirklich
porträtiert.
Unter anderem zum Beispiel Edmund Kemper, Jerry Brudos, Richard Speck, der BTK-Killer und Wayne B. Williams. Ja, wir haben auch später noch andere Tipps zu einzelnen Mördern, also es ist alles sehr, wir haben sehr viele.
Ja, das ist eine Tippfolge.
Genau.
Also wir wollten ein bisschen was, damit ihr jetzt in der Halloween-Zeit euch was angucken könnt, was,
genau,
vielleicht jetzt nicht so der typische Horrorfilm ist, weil das mag ich nicht.
Ja, sondern einfach wirklich, die, ja, sind auch einfach, das, diese ganzen Sachen sind ultra interessant. Und, ja, mein Tante, die Serie war richtig gut.
Richtig,
also,
gut.
Also man findet, ja, auch die, also ich finde auch die Schauspieler sehr gut gewählt irgendwie. Also ich finde, das passt total gut.
Ich finde es einfach krass, wie gut die den Ed Kemper gewählt haben.
Ja, das ist der richtig
so krass. Also, ja, wenn ihr wollt, wir laden euch auf Insta einfach noch ein Vergleichbild, ja, hoch einfach in unseren Slide. Das ist richtig, also der Schauspieler ist richtig krass.
Und wen ich auch krass fand, Charles Manson kommt doch auch kurz vor.
Ja, aber ich habe
ja, du hast irgendwann aufgehört, aber der, ja, kommt in der 2. Staffel irgendwann. Und dieser Schauspieler, der spielt, glaube ich, auch bei, ich meine, also, bei Once Upon a Time in Hollywood ist es der gleiche Schauspiel. Ich bin mir ganz nicht
oder
ganz sicher.
Ich will sagen, ich habe nicht aufgehört, weil es schlecht ist, sondern weil ich nicht wollte, dass es endet.
Das ist total logisch.
Ja.
Aber das, den fand ich auch sehr gut getroffen irgendwie. Also generell, ich glaube auch die anderen. Also als ich eben, wir haben eben vorher noch mal kurz, ich glaube, es war Jerry Brudos zum Beispiel. Ich glaube, der sah in der, ja, Serie auch sehr ähnlich aus.
Ja, The Last Killer.
Genau. Ja, nur kurz zum, wir können ja gleich nur kurz zu den Einzelnen, die ich gerade erwähnt habe, was sagen.
Ja.
Kurz, wenn ihr die Serie richtig gut findet, dann könnt ihr auf jeden Fall auch gut das Buch lesen.
Das
weil
muss ich auch noch lesen.
Das Buch ist halt wirklich viel, viel mehr Details und es ist wirklich so, auch seine Geschichte, also von John E. Douglas und so, also wie er zum FBI gekommen ist und die ganzen Ausbildungen, wie dann, also es ist einfach noch viel, viel detailreicher und ne,
falls ihr noch anderes über Serienkiller oder Cold Cases oder so lesen wollt, John Douglas hat auch noch weitere Bücher geschrieben.
Ja.
Ist mir gerade eingefallen, weil,
stimmt,
ich habe ja hier eins noch im Regal.
Stimmt.
Und ja.
Nee, es ist mir wirklich sehr interessant. Und ich fand es halt auch mega gut. Ich habe erst die Serie geguckt und dann das Buch gelesen. Und klar, in der Serie sind ja manche Sachen auch fiktiv oder beziehungsweise halt dazu gedichtet, ein bisschen geändert. Aber wenn dir dann halt klar wird, was aus der Serie Wirklichkeit ist, finde ich das irgendwie nochmal cooler.
Ja.
Also weil.
Ja, oder auch wie das generell aufgebaut ist. Also in der Zeit, wo das halt passiert ist, ist der BTK-Killer aufgetaucht und man sieht das so immer so.
Genau, und meinte, da kommt halt nicht die Ermittlung zum BTK, aber der BTK wird sozusagen immer
porträtiert, aber irgendwie auch nur so.
Genau, nur so am Anfang. Also es ist keine Verbindung zu der eigentlichen Geschichte von Mindhunter.
Genau, das ist halt immer nur so, sieht man die Morde von BTK oder sieht man immer nur so sein
man
Auto,
sieht, glaub ich,
wie der
ihn
da läuft?
Ja, und zum Beispiel, ich erinnere mich immer an eine Szene, wo er sich selber stranguliert, indem er was an die Tür macht und so.
Und man sieht, glaube ich, auch Zeitungsartikel oder so oder irgendein Nachrichtending von einem Mord.
Das kann sein, ja. Auf jeden Fall wird es halt immer nur so ein bisschen. Und ich zum Beispiel, ich wusste ja überhaupt nicht, wer das ist. Ne?
Ja,
ich habe mich die ganze Zeit gefragt, kommt da noch was?
Ja.
Oder ist das irgendwie,
kommt
weil ganz
bestimmt
oft bei Serien ist das ja so, dass das dann immer so eingeführt wird und am Ende kommt der dann, ist das dann der Killer?
Man denkt so am Ende der
Staffel. Aber ist es einfach nicht.
Ja. Also ich finde halt auch, ich wusste es ja auch nur, weil ich vorher irgendwie einen Podcast oder so zu dem gehört habe.
Ja.
Und dann, immer wenn ich Podcast höre, google ich noch so ein bisschen dazu. Und dann war halt dieses Auto und der war halt so ein Telefonman oder so oder so ein Elektriker. Weiß ich gerade gar nicht mehr.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, Elektriker war der.
Ja, und deswegen war so, und dann hat das so bei mir so, Klick.
Klick gemacht, ja.
Ja, das zu Mindhunter?
Hast genau, dann kommen wir gleich, können wir ja gleich nochmal zu ihr, Edmund Kemper und so was sagen.
Ja, Edmund Emil Kemper. Auch
Emil
der,
heißt der?
Ja, der ist Emil mit Zweitnamen. Auch der Co-Ed-Killer genannt. Also Edmund Emil Kemper wurde am 18. Dezember 1948 in Kalifornien geboren, wo auch sonst, ne?
Mhm.
Also ganz ehrlich, wenn ihr irgendwo hinziehen wollt, nicht dahin, beziehungsweise kriegt da keine Kinder. Und wenn,
oder wenn sie dann Bettnässen und Feuer.
Feuer, mit Feuer spielen.
Genau, das war doch bei Edmund Kemper auch so, ne?
Ja, der hat schon als kleiner Knabe, so stand es in meiner Quelle, Knabe,
finde ich gut.
Ja, Katzen zerstückelt und rituelle Todesspiele mit seiner älteren Schwester gespielt und so.
Ja, das mit diesen Tierverstümmelungen ist doch diese dritte Dingens, ne? Da bin ich eben noch nicht drauf gekommen. Bettnässen, Feuer legen und Tiere.
Ja.
Misshandeln, zerstören.
Zerstören.
Zerstückeln.
Genau. Seine Mutter fand das Verhalten komisch und hat ihn daraufhin halt einfach zu seinen Großeltern geschickt, auf so eine abgelegene Farm. Und hast du das Knacken auch gehört?
Ich hab das Knacken auch gehört.
Jetzt fängt sie an.
Ja, ich habe eben ja auch. Ich war eben auf der Toilette, da habe ich auch komische Geräusche gehört.
Oh oh.
Das war sein Quietschen.
Dracula. Im August 63 erschoss der damals 14-jährige Edmund.
Krass, ich bin nicht mehr im Kopf, dass er so jung war.
Der erschoss seine Großmutter, der hatte es generell nicht so mit Frauen, ne? Seine Mutter war ein Trigger, die hat den auch immer unterm Esstisch im Keller übernachten lassen, weil er sich halt immer so komisch verhalten hat und die hatte Angst um ihre Töchter quasi und hat ihn halt immer so wie so ein niedriges Tier auch behandelt und so. Und
war ich glaube, die war doch auch immer, die hat den doch immer so angeschrien und so, glaube ich auch.
Ja, die hat den, die war jetzt auch keine gute Mutter, muss man sagen. Und Frauen waren deswegen so ein Trigger für den und deswegen hat er auch seine Großmutter dann erschossen. Deine Speiseröhre.
Mhm.
Und dann kam halt sein Großvater von, ich glaube, der Arbeit wieder oder von der Farm da irgendwo auf dem Feld. Und dann hat er auch noch den Großvater erschossen.
Ja, und dann ist er doch in eine Klinik gekommen, ne?
Dann ist er in eine Klinik gekommen, genau, aber auch irgendwie, der hat sich da mit allen so gut verstanden.
Ich kann was erzählen, in der einen Dokumentation, ich sage einfach jetzt direkt auch, wie sie heißt, weil die kann ich echt empfehlen. Edmund Kemper, die Psychologie des Killers, ist von 2018, ist eine Doku über ihn, also auch mit Interviews und so, das finde ich fand ich sehr gut. Da hat er, glaube ich, erzählt, dass er halt einfach irgendwann, also der Edmund Kemper war doch auch, der hatte doch einen sehr, sehr hohen IQ.
Ja.
Das kommt, glaube ich, nämlich auch bei Mindhunter vor, dass der einfach wusste, was er sagen muss, damit die Leute denken, dass er sozusagen.
Ja, der hat sich dann auch, da gibt's in der Anstalt, gab's so Fragebögen und so.
Genau.
Die dann immer den Patienten die Fragen und dann hat er sich halt irgendwie so da reingetrickst, dass er halt auch irgendwie so ein bisschen für verantwortlich, für irgendeine Organisation verantwortlich war. Ja,
der hat halt
und dadurch die Fragebögen auch kannte und wusste, was er halt zu sagen hat, um da.
Ja, der war halt sehr, sehr intelligent. Ich erinnere mich auch an so eine andere Szene, glaube ich. Das war, glaube ich, auch in der Dokumentation, weil der hatte dann irgendwann, ich meine, er war das, er hatte eine Waffe. Nee, er hatte mehrere Waffen. Und dadurch, dass er halt schon mal. Weil das dadurch, dass er vorbestraft ist, dann darfst du ja keine Waffe besitzen. Mhm. Und die haben das irgendwie rausgefunden, die Polizisten, und wollten ihn dann sozusagen, wie heißt das, sie wollten ihn dann halt darauf ansprechen und sozusagen die Waffe finden. Und dann wusste er natürlich nicht, welche Waffe die meinen, und hat dann durch Fragen, also er hat dann den Polizisten Fragen gestellt, rausgefunden, welche Waffe die meinen können, weil er meinte so, ja, hätte er das nicht rausgefunden, hätte er ja vielleicht die falsche Waffe, und dann hätten die zum Beispiel nämlich, da war, glaube ich, noch nicht klar, also da waren noch nicht die ganzen Morde aufgeklärt, dann hätten die nämlich Klamotten von Frauen, die verschwunden waren, gefunden.
Ah.
Genau, also krass. wenn er sozusagen, er hat dann nämlich gesagt, ja, hier, die Waffe habe ich da und da, und die hätten sonst nämlich irgendwas durchsucht, und da waren halt Klamotten von Frauen, und das ist...
Ja, also, ja, sorry.
Geht's? Ja. Das ist vielleicht Dracula.
Dracula ist in mich gefahren. Genau, also der ist dann nach ungefähr 7 Jahren aus dieser Anstalt raus und wieder zu seiner Mutter, und inzwischen ist er einfach 2 Meter groß.
Ja, stimmt, ja.
Und 150 Kilo schwer, also das ist schon, also das ist aber auch so ein Berg von Mann. Und dann, genau, dann hat er ein paar Gelegenheitsjobs, und 1972 hat er dann seine ersten 2 Frauen, Mädchen, die waren beide 18, erstochen und hat die Leichen dann erstmal ins Haus der Mutter gebracht und so Fotos gemacht und
hat er die
mit den Organen gespielt und so Sachen.
Hat er den nicht auch irgendwie im Garten vergraben?
Das weiß ich, glaube schon. Also der hat, ich glaube, einen Teil davon oder so.
Ja.
Aber
ich.
Ja, irgendwann hat er sich auch angefangen, an den Leichen zu vergehen. Stimmt. Also die erst umgebracht und dann vergewaltigt. Und
das, ich glaube, das hat er sogar mit seiner Mutter gemacht.
Ich glaube, der hat
weil das war, also,
den Kopf seiner Mutter.
Ja, genau. Penetriert, glaube ich, ja.
Ja.
Das ist nämlich dieses, was er dann, also in dieser Dokumentation, das ist wirklich... echt gut, weil er das ja selber alles erzählt. Weil er sagt, glaube ich, auch am Ende der Dokumentation, sagt er, wenn du diese Sachen auch machen willst oder wenn du diese Gedanken hast, dann hol dir Hilfe. Also er ist sich ja sehr darüber bewusst, dass er Probleme hat.
Der wurde ja auch nur gefasst, weil er sich ja quasi auch selber...
Ich glaube, ja, stimmt. Er hat sich, glaube ich, selber gestellt.
Er hat sich selber gestellt oder
hat
die Polizisten... Der war ja auch die ganze Zeit in der Bar oder so mit Polizisten.
Und er wusste ja, glaube ich, immer die ganze Zeit, wie heißt es, der Ermittlungsstand, genau. War, ja.
Ja.
Und ich finde, was soll ich jetzt sagen? Ich wollte noch gerade irgendwas zu dem Film sagen. Ich finde es total interessant, das dann wirklich aus seinen Gedanken zu hören, was dann bei ihm vorging. Und dann, da erzählt er nämlich auch das mit der Mutter, weil das mit der Mutter war ja so der Höhepunkt seiner Dingens, weil immer, wenn seine Mutter ihn aufgeregt hat, hat er ja dann Frauen umgebracht.
Ja.
Oh Gott. Kleine Zwitschervögelchen.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Oh, hat jemand ein
Vögelchen. Ja, ist jetzt auch gerade nicht. Genau, der hat sich dann, und irgendwann ist es halt so weit gekommen, dass er dann seine Mutter ermordet hat, die ja der Haupttrigger war, und ja. Und man hat den... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so im Kopf habe, wegen der Doku oder wegen Mindhunter oder so, oder wegen so einem Serienkiller-Lexikon, was sich in meinem Besitz befindet. Aber der hat wohl gesagt, als man ihn gefragt hätte, was eine angemessene Strafe für ihn wäre, Tod durch Folter.
Ja, okay.
Hat er da gesagt.
Ja. Aber ich finde auch, in Mindhunter wird er auch sehr gut dargestellt. Also sehr, sehr, auch so seine Art und so, weil der ja auch so einnehmend ist. Und halt, das ist doch auch, bei Mindhunter ist es, glaube ich, auch so, dass der Hauptermittler durch ihn so ein bisschen diese Grenzen dann...
Ja, die verschwimmen so ein bisschen.
Genau, weil Ed Kemper ihn ja auch so ein bisschen als Freund sieht und sowas. Ja, das
der ist auch
sehr
wirklich
gut.
Sehr charismatisch.
Genau, ja.
Und auch, also, das ist wirklich...
Ja,
richtig, richtig gut dargestellt.
Guckt euch auf jeden Fall diese...
Mindhunter und die Doku.
Und die Doku, ja. Dann die Interviews, das ist einfach echt mega interessant.
Ja. So, zu wem wollen wir denn noch was sagen?
Wir hatten doch eben noch den Wayne B. Williams. Den finde ich auch, den finde ich sehr interessant, weil auch Mindhunter ziemlich, also das ist ein sehr, sehr großer Teil von Mindhunter.
In der zweiten Staffel,
genau,
ne?
Genau, ja.
Ja, Wayne B. Williams ist der Atlanta Child Murderer. Der hat zwischen 79 und 81 in Georgia im Süden der Vereinigten Staaten, nicht Kalifornien, in wenigen Monaten über 20 Jugendliche getötet. Was ich halt schon...
Schon sehr heftig.
Krass, ja. Ja, und bei den Opfern handelte es sich hauptsächlich um minderjährige schwarze Stricher, die sich halt für so ein paar Dollar prostituierten, also quasi leichte Opfer in Anführungsstrichen, so die halt dann auch irgendwie nicht wirklich vermisst werden.
Ja, beziehungsweise er konnte sie wahrscheinlich einfach auch leicht in seine, halt locken in Situationen,
ja,
wo er die dann...
Ja, und der wusste halt wahrscheinlich, dass die Polizei damals dann nicht so krass ermittelt wie bei...
Genau, das war ja auch, glaube ich, das Problem, was dann auch bei Mindhunter wird das, glaube ich, auch sehr gut thematisiert, dass das dann so das Problem ist, dass da nicht richtig ermittelt wird.
Ja, also einige davon hat er erwürgt, andere erschossen oder erschlagen oder erstochen, also alles Mögliche dabei. Und aber alle samt wurden vergewaltigt.
Oh Gott, okay.
Ja, und die Zahl stieg dann weiter an auf 26. Und er wurde halt dann irgendwann nur in Anführungsstrichen gefunden, gefasst, als er dann anfing, erwachsene Männer zu ermorden. Mhm. Und das fand ich halt auch irgendwie...
Ja, finde ich dann auch komisch, warum sie es nicht vorher schon geschafft haben. Ne?
Ja.
Aber es ist auch krass, das war doch gar kein so großer Zeitraum, ne? In dem das passiert
ist. Nee, paar Monate nur.
Paar Monate, das.
Ja.
Das ist auch krank, ey. Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch echt viel Thema bei Mindhunter.
Ja.
Da wird das auch ganz gut. Auch dieses, wie die versuchen, den zu fassen und sowas.
Die Ermittlungen.
Ja, und weil ich glaube, bei dem war das auch so, dass die einmal ihn schon sozusagen, die kannten ihn schon und dann...
Ja, das ist dann, ja voll oft so.
Das war ja auch bei Ted Bundy war das ja auch
ja,
so krass.
Da, wirklich, dann sind die, oder ich meine, Ed Gein hatte, nee, Ed Kemper, sorry, falscher Ed.
Mhm.
Das war der andere Ed, den ich vorhin meinte.
Mhm.
Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, Ed Kemper hat ja quasi mit Polizisten Bier getrunken.
Ja, genau.
Weißt du, also die hatten ihn quasi schon auf der...
Ja,
Mathe.
Aber hat halt irgendwas gefehlt.
Ja. Apropos Ted Bundy.
Stimmt, wir können noch kurz über Ted Bundy reden.
Gute.
Ich kann ja, da habe ich nämlich auch gerade gedacht.
Also, das ist ja jetzt hier die Tippfolge. Wir wollen ja euch ein bisschen
Ein bisschen Content.
Und ein bisschen mal was nicht so immer nur Bücher sind, sondern halt auch mal gute Serien.
Mhm.
Und
da gibt's bei Ted Bundy gibt's ziemlich, ziemlich viel. Zum Beispiel gibt's einmal Ted Bundy Falling for a Killer. Das ist eine Serie aus 2020. Mhm. Die so ein bisschen eher den Hauptaspekt auch auf seine
Frau, oder?
Seine Frau, genau, und die hatte ja auch ein Kind. Also Ted Bundy war ja dann auch so ein bisschen wie der Vater für das Kind.
Mhm.
Und es geht wirklich da so ein bisschen darum, wie sie mit ihm zusammen sein konnte oder was er eigentlich für ein Mensch war und auch generell um die Frauen in seinem Leben. Fand ich sehr, sehr interessant, weil das zum Beispiel nämlich auch so ein Ding war. Sie hat bei der Polizei angerufen einmal, weil der war dann irgendwann, also Ted Bundy war ab und zu dann einfach mal ein paar Tage weg und sie hat dann gehört, dass währenddessen halt Frauen umgebracht oder vermisst worden sind und sie hat irgendwie bei ihm im Auto auch so komische Sachen wie Seile und ich glaube, der hatte da auch immer so eine Krücke und sowas drin, weil der ganz oft halt so...
Hilflos getan hat.
Genau, der hat halt immer so getan, als bräuchte er Hilfe und sie hat das halt bei ihm gesehen und hat halt wirklich dann irgendwie gedacht, okay, das ist komisch. Und hat dann wirklich bei der Polizei angerufen und die haben sie einfach nicht ernst genommen.
Ja.
Und theoretisch hätte man Ted Bundy einfach schon viel früher dann, genau wie mit, dass einfach die irgendwie auch schon voll früh wussten, der Mann, der die Frauen da umgebracht hat oder halt entführt hat, dass der irgendwie ein ganz bestimmtes Auto fährt. Also ich meine, das haben damals ganz viele gefahren. Ich glaube, es war ein Käfer.
Ja.
Auch die hatten ganz früh den Vornamen Ted. Und irgendwann kamen die auch auf Ted Bundy, aber dann haben die gesagt, so, ja, nee, das kann ja nicht sein, weil der ist ja so nett. Also die haben wirklich,
genau.
Das ist so.
Der war halt sehr charismatisch.
Ted Bundy finde ich richtig, also da finde ich sehr interessant.
Ja.
Ich finde es ja auch so, der ist doch auch immer entkommen. Weil die haben dem halt, also der hat sich ja selbst verteidigt auch. Das finde ich auch schon mal wieder sehr interessant.
Ist halt auch bezeichnend für ihn, wenn man,
ja,
ich wollte gerade sagen, ihn als Person kennt, aber
wenn man
also,
das gesehen hat,
wenn man
genau
das gesehen hat. Und,
ja. Und das fand ich sehr witzig, weil er das erste Mal im Gefängnis war, hat er halt immer Sprünge vom Bett gemacht, um seine Muskeln zu stärken. Und dann hat er auf diesen Moment gewartet, wo er irgendwie in der Bibliothek recherchieren durfte, wegen seinem Fall. Mhm. Und die haben dem halt so vertraut, weil die halt gesagt haben, ja, so nett, ne? Haben die dem einfach, ich glaube, die haben den kurz allein gelassen. Dann ist der einfach irgendwie, weiß auch nicht wie viele Meter runtergesprungen und in die Berge geflohen.
Nein,
und dann ist der,
gar nicht.
Dann ist der ein paar Tage später, haben die den halt dann gefasst. Und der war halt, der hat innerhalb von kurzer Zeit, weiß auch nicht wie viel Kilo abgenommen.
Mhm.
Das war richtig krass, ja. Aber das, ich meine, das zum Beispiel, es gibt noch eine Miniserie, die habe ich auch gesehen damals. Die heißt Ted Bundy, Selbstporträt eines Serienmörders. Gibt's auf Netflix, ist von 2019. Und da zum Beispiel geht es halt wirklich um seine, noch mehr um seine Morde als bei diesem Falling Fall Killer.
Aber das ist jetzt nicht die Ted Bundy Tapes, oder? Diese Serie?
Doch, ich glaube schon, ja.
Was sie auf Englisch so heißt?
Das kann sein, genau. Ja, stimmt, das sind ja seine...
Seine
er hat ja, genau,
Interviews quasi da, also seine Aufnahmen.
Ja, und was halt sehr interessant ist, weil diese Aufnahmen hat er ja mit, hat er die mit John E. Douglas geführt oder mit einem auch auf jeden Fall aus dem Team von...
Ich weiß jetzt auch nicht genau.
Ne? Aber das war auf jeden Fall dieses Team um diese Profiler und das, die haben ihn dann aufgenommen. Da hat er dann alles sozusagen gestanden. Es kommt auch bald ein neuer Film über Ted Bundy raus. Da habe ich dir, glaube ich, den letztens den Trailer geschickt, ne?
Echt? Habe ich mir den angeguckt?
Mhm, ja. Habe ich, meinte ich irgendwie, ja. Das ist mit dem Schauspieler, der auch Frodo gespielt hat. Der heißt Ted Bundy, No Man of God. Und ich glaube, wenn ich das aus dem Trailer jetzt richtig mir erschlossen habe, geht es da um diese, auch um die Tapes eher. Genau, und dann gibt es ja noch den Film mit Zac Efron aus 2019, den habe ich immer noch nicht gesehen.
Ich auch nicht, aber ich weiß auch nicht, weil es halt so, also ich meine, Ted Bundy war ja charismatisch und alles, aber...
Ich weiß halt nicht, ne? Vielleicht passt Zac Efron auch. Muss man mal gucken. Der heißt auf jeden Fall Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild. Und der ist auch über ihn. Also da gibt's viel, was man sich angucken kann. Und diese Dokumentation kann ich echt empfehlen. Da habe ich viel, viel erfahren drüber, über ihn.
Ja, ich kann auch in dem Zuge mal ein paar Podcasts empfehlen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Weil Mord of X zum Beispiel hat Ted Bundy behandelt in einer oder zwei. Ich weiß nicht, ob die eine Doppelfolge daraus gemacht haben. Ich höre das ja dann immer so.
Mhm.
Und wenn wir jetzt schon bei Podcasts sind.
Ja, hau doch mal raus.
Ach, ich hau jetzt einfach mal raus. Nein, ich höre ja meistens Podcasts zu dem Thema.
Mhm.
Eigentlich hauptsächlich inzwischen. Bis auf unseren Podcast, den höre ich natürlich auch ständig.
Und dann spulst du immer meine Stellen weg und hörst
ja,
nur deine Stellen.
Ich,
ne?
Ich höre mich.
Ja.
Ich nehme mich ja auch hier heimlich immer auf und... Beim Singen. Nee. Genau, also Mord of X hat da eine gute Folge zu. Und die, ich glaube tatsächlich, dass, also weil, also andere Podcasts, die ich mir dann da höre, zum Beispiel Mordlos, die sind vom ARD und ZDF und die behandeln eher so Fälle hier in Deutschland, wo wir ja jetzt auch gar nicht so thematisch drin sind, weil es gibt halt. Es gibt, glaube ich, auf TV Now eine Doku von, also da gibt es ein paar True-Crime-Dokus, auch von diesem schwarzen Mann, Maskenmann, weißt du?
Hat der diese...
Der die Kinder in den Kinderheimen vergewaltigt hat.
Diese, du meinst
und ermordet
diese,
hat. Es gibt diese Zeichnung, ich weiß noch, als ich Kind war,
ja,
war das ganz großes Thema und so. Ne, sowas gibt's da, aber wir haben ja das meiste jetzt über die US-Amerikaner.
Ja.
Und was kann ich noch empfehlen? Mord of X, Mordlust, Eyes in the Dark zum Beispiel. Die haben jetzt auch dieses dieses True Crime Escape Buch rausgebracht. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich immer noch auf eine Freundin warten muss, die keinen Termin findet, weil sie nicht frei hat oder ich nicht frei habe. Nee. Das kann ich auch empfehlen. Kauf das. Das ist nämlich auf jeden Fall ziemlich cool. ja, und genau, dann haben wir ja quasi eine halbe Buchempfehlung, so ein Escape-Buch.
Mhm.
und eine Podcast/Serie/Buchempfehlung von ein und demselben Podcaster/Autor/Moderator oder Serien.
Heini.
Philipp Fleiter, Verbrechen von nebenan. Das Buch ist jetzt diese Woche offiziell in den Läden.
Nicht diese Woche. Das klingt jetzt, wenn die Leute es anhören, du musst sagen.
Ach ja, weil die Folge kommt ja erst Halloween. Stimmt.
Also seit...
Seitdem, heute ist der 18. Seit dem 18. Oktober offiziell in den Läden. Könnt ihr alle fleißig kaufen und ihn unterstützen. Und den Podcast Verbrechen von nebenan, so heißt das Buch auch, könnt ihr euch auch anhören. Das sind nämlich auch tatsächlich dann Fälle aus Deutschland, ein, zwei dann aus Österreich oder der Schweiz oder so. Aber ist auch mal ganz interessant. Das sind all Dinge, da denkst du dir, das ist quasi in deiner Nachbarschaft passiert. Ich meine, hier in Duisburg, wir sind ja jetzt hier in Duisburg, gab es ja auch den...
Ich weiß nicht, wie der heißt, da habe ich eben schon drüber nachgedacht.
Oh nein, ich habe es vergessen.
Der hat auch ein Buch, ne? Es gibt auch ein Buch darüber, ne?
Ja, es gibt auch ein Buch über ihn. Das kann man auch empfehlen. Oh, wie heißt denn der nochmal?
Das mache ich auf jeden Fall in die Shownotes.
Mach das Buch auf jeden Fall in die Shownotes. Shownotes. Der Kannibale von Duisburg.
Genau.
Ah, wie hieß der denn? Ich weiß das. Joachim.
Joachim, das war gar nicht schlecht.
Joachim Kroll.
Joachim Kroll, okay.
Jörg. Genau. Ich meine, der war hier in Duisburg und hat irgendwie 14 Menschen ermordet und verzehrt teilweise. So, man denkt immer nur so an Ted Bundy und Ed Kemper und so, aber es ist halt auch einfach hier nebenan.
Ja.
Oder das Horrorhaus in Höxter. Also hört euch die Podcasts gerne mal an. Eine riesen Empfehlung, wahrscheinlich kennt die eh schon jeder.
Ja, wer weiß.
Wer weiß. Ich kann bestimmt noch mehr empfehlen, aber gerade fällt mir nichts ein. Das sind ja, auf jeden
sonst
Fall die
kannst
vier.
Du ja noch welche nachreichen, dann ballern wir das einfach alles
wir
in die Shownotes.
Wir ballern das alles in die Shownotes.
Dann könnt ihr euch das alles anhören, was die Brante da immer so anhört.
Was ich mir da immer so gebe.
Ja.
Ja, Faszination True Crime. Aber wirklich, das Buch von Philipp, das habe ich gerade angefangen und es ist wirklich cool gemacht. Also du hast erst so ein bisschen den Fall, dann seine Gedanken dazu und dann hat er halt immer Interviewpartner wie Benecke. Frau Julia.
Nee. Lydia.
Lydia. Wie komme ich auf Julia?
Weiß ich nicht.
Lydia. Ja. Und dann ist da so eine Deutschlandkarte mit, also direkt in der Klappe, das ist so ein Paperback, ist dann so ein Deutschland und dann ist da jeder Fall markiert, wo der stattfindet. Warum lachst du denn jetzt schon wieder?
Du hast gesagt, dann ist da so ein Deutschland.
Oh Gott. Oh, so eine Deutschlandkarte. Es ist spät, Leute. Die Folge ist jetzt auch eine Stunde lang inzwischen.
Bonus.
Das ist ein echt langer Bonus. Ja, ich höre jetzt auf mit Podcast und ich denke, ich werde eh nochmal eine Folge zu Verbrechen von nebenan machen.
Stimmt, wolltest du ja gerne. Ja, können wir gerne machen. Dann ist das jetzt hier so der Teaser dafür.
Das ist der Teaser. Ich werde es zu Ende lesen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Dann hole ich mir am 9. November ein Autogramm.
Ja, stimmt.
Und sehe ich ihn live. Freue ich mich schon und dann werde ich
ist ja dann auch nicht mehr lang, wenn die Folge hochkommt.
Stimmt.
Ja.
Ja, was wollten wir denn noch empfehlen?
Wir wollten eigentlich noch, ich meine, das können wir jetzt kurz fassen. Also es gibt auch noch einen sehr, sehr guten Film über den Zodiac-Killer.
Ach jo, der Zodiac-Killer.
Genau, den haben wir ganz vergessen. Zodiac, die Spur des Killers, ist von 2007 und ist von David Fincher, ein großartiger Regisseur, wie ich finde, von dem ist auch Fight Club und 7. Sieben ist übrigens auch ein sehr, sehr guter Film. Fight Club ja sowieso, aber sieben passt ja auch sehr gut
sieben
jetzt gerade in die Folge. Also
ja. Guckt euch sieben an.
Sehr, sehr gut. Der Film Zodiac ist mit Jake Gyllenhaal und Robert Downey Jr. und erzählt halt so ein bisschen die Geschichte vom Zodiac-Killer.
Ja, das ist ja ganz passend, weil man hat ja jetzt, also so ein, ja, wie nennen die, also die Casebreakers, so nennt sich die Gruppe von ehemaligen Staatsanwälten und FBI-Agenten, die haben jetzt wohl die Identität des Zodiac-Killers rausgefunden. Der ist ja bis, also der hat ja nur, in Anführungsstrichen nur, ne, von 1998 bis 69, nochmal, von 1968 bis 69 so gemordet. Also der hat Pärchen hauptsächlich erschossen.
Ja.
Und dann hat er so kryptische Nachrichten Punkt, auch an den San Francisco Chronicle und so geschickt. Da geht ja hauptsächlich der Film auch
genau,
drum.
Genau, ja.
Und man hat ja ganz, also man weiß ja immer noch nicht genau, ob er es ist, aber die haben jetzt, die Casebreakers, haben jetzt wohl herausgefunden, dass es sich um Gary Francis Post handeln soll. Man hat wohl auch in seiner Dunkelkammer irgendwelche Hinweise gefunden und der passt halt auf das Fahndungsbild, weil er die gleichen Narben hat und ja, wir sind mal gespannt, wo das noch hinführt.
Ja, bleibt offen und bleibt spannend, also auf jeden Fall.
Ja, ich fände es auch echt krass. Aber der Gary Francis Post ist schon tot seit 2018. Hm. Ihn fragen kann man jetzt nicht mehr, aber ich...
Ich finde das auch immer sehr interessant, dass diese Mordfälle jetzt immer noch aufgeklärt werden.
Ja, also ich würde da auch, ich wäre auch, also ich wäre auch besessen wie Michelle McNamara.
Ich finde auch, wenn du, glaube ich, an diesem Fall selber dran warst, auch als...
Namara hieß sie.
Wenn du selber auch als Polizist oder...
Ja, also ich würd, mich würde das so wurmen, wenn ich einen Fall habe und
nicht.
Der bleibt Cold Case.
Ich hätte auch immer wieder, also ich glaube, wenn das auch so ein, wenn es wirklich ein Mörder ist, wo du weißt, der mordet öfter, hätte ich immer so Angst, dass wegen mir sozusagen... Also ich, wahrscheinlich darfst du dir die Schuld nicht geben, aber ne, dass meine Ermittlungen, die ich nicht hinkriege sozusagen, dann noch jemand irgendwie Todesopfer wird oder so, da hätte ich glaube, das, also es wäre auf jeden Fall definitiv kein Job für mich.
Nee, also ich fände, also es ist einerseits bestimmt cool und interessant, so als Job, weil du hast irgendwie immer was anderes, aber...
Aber die Psyche, das...
Ja, das... das ich könnte nicht schlafen. Ich meine, ich kann ja jetzt schon kaum schlafen und mir fallen Dinge in der Nacht ein, die ich umräumen kann.
Ja, und dann bei so Ermittlungen, nee.
Das würde, mein Nachtschrank würde platzen.
Ja.
Haben wir noch irgendwelche Empfehlungen? Oder... Ich meine, wir haben jetzt eine Stunde geredet. Das ist, glaube ich, die längste Folge. Wir werden auch nichts rausschneiden.
Ich glaube, es war auch... ja. Hm. Ich glaube, also meinetwegen...
Meinetwegen auch.
Gut.
Dann hast du noch einen Schluss. Dann, sorry, das war ein kleiner falscher Ton von mir.
Das hat mich so erschrocken. Ne?
Ja, wir sind gerade von den Stühlen gefallen. Deswegen mussten wir kurz Pause machen. Deswegen hier so ein harter Cut. Ja, dann kommen wir jetzt zum Schlusszitat.
Meine Rache hat gerade erst begonnen. Ich habe sie über Jahrhunderte verteilt und die Zeit ist auf meiner Seite.